Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe. Heute geleiten wir Sie zurück in die wilden 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, in eine Zeit, die gerade auch im deutschen Theater eine Zeit des Aufbruchs war, bevor dann mit dem Nationalsozialismus der große Umbruch kam. Wir blicken zurück in das Leben der Weimarer Republik am Beispiel eines prominenten Geschwisterpaars aus reichem Berliner Haus, der Bankierskinder Eleonora und Francesco von Mendelssohn. Beide zog es leidenschaftlich zum Theater, aber sie mussten dann auch in die Emigration ziehen und ihr Leben nahm ein tragisches Ende. Am Mikrofon begrüßt sie Peter Buri und mein Gast ist der Theaterwissenschaftler und Publizist Thomas Blubacher. Herzlich willkommen, Herr Blubacher.
Danke, dass ich da sein darf.
Thomas Blubacher, gibt es etwas Schöneres als Sehnsucht? Ein schöner Titel und unter diesem Titel liegt nun eben Ihr neues Buch über die Geschwister Mendelssohn vor. Bevor wir in die Details gehen, die Schauspielerin Eleonora von Mendelssohn und ihr Bruder, der Musiker und Theaterregisseur Francesco von Mendelssohn, diese beiden gehörten trotz ihres berühmten Familiennamens ja nicht zu jenen, die einen zuerst einfallen, wenn man an das deutsche Theater vor dem Zweiten Weltkrieg denkt. Da drängen sich vielleicht ganz andere Größen auf. Ich sage jetzt mal Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Max Reinhardt oder Elisabeth Bergner als Schauspielerin, Helene Weigel und so weiter, Gustav Gründgens. Was hat Sie, Thomas Blubacher, bewogen, nun gerade der Geschichte dieser Geschwister von Mendelssohn nachzugehen?
Eigentlich genau das, dass das wahrscheinlich begabteste, sicherlich aber exzentrischste und reichste und glamouröseste Geschwisterpaar der 20er Jahre, damals ungeheuerlich prominent und wirklich im Zentrum der Aufmerksamkeit, dass die so in Vergessenheit geraten waren. Und dabei war ihr Leben von Anfang an bis zum Ende ganz außergewöhnlich und ist trotzdem eine Schlüsselgeschichte für das Deutschland, für die Kultur der 20er Jahre, der Weimarer Republik, bis hin nachher zum Exil in den USA.
Sie sagen exzentrisch, darauf werden wir noch kommen. Tatsächlich haben sich die beiden, auch weil sie reich waren, sehr vieles leisten können. Sie waren Bankierskinder. Vielleicht noch ein Stichwort zur unmittelbaren Herkunft, Vater und Mutter dieser beiden Mendelssohns.
Der Vater Robert von Mendelssohn, ein Nachfahre des berühmten Philosophen Moses Mendelssohn, des Vorreiters der Aufklärung, der jüdischen Aufklärung insbesondere, und ein Freund Lessing übrigens, das Vorbild für Nathan den Weisen, Moses Mendelssohn. Der Vater also dieser Geschwister Robert von Mendelssohn war ein direkter Nachfahre von Moses in, glaube, fünfter Generation, wenn ich jetzt richtig rechne. Das heißt, die Familientradition reicht weit zurück. Die Bank Mendelssohn, deren Mitinhaber Robert von Mendelssohn ist, ist zu dem Zeitpunkt der Geburt der Geschwister, die sind 1900, 1901 geboren, die bedeutendste und größte Privatbank Berlins. Also Geld ist in Hülle und Fülle da, aber eben nicht nur das, sondern auch Kultur. Zur Familie Mendelssohn gehören Maler, Musiker, Wissenschaftler, Bankiers, Felix Mendelssohn Bartholdy, der Komponist ist wahrscheinlich der heute berühmteste Name. Und die Familie der Mutter, eine geborene Gordigiani, aus Florenz stammend, ist ähnlich in Musik und in Malerei verwurzelt. Maler und Komponisten gehören da zu den Vorfahren.
Sie haben das Thema schon lange in petto, Thomas Blubacher, und Sie haben auch vor ein paar Jahren hier bei DRS2 zunächst einmal ein Radio-Feature über die Geschwister von Mendelssohn gemacht. Sie haben dafür vor allem auch in den USA Zeitzeugen befragt, die damals noch lebten. Und bevor wir jetzt näher auf das Buch und die Geschichte der beiden eingehen, zwei kurze Ausschnitte. Zuerst die Zeitzeugen über Eleonora von Mendelssohn.
Ich fand sie sehr gut aussehend und es war gut, aber es war keine große Schauspielerin, wie Sie wissen, nein. Eine gewisse Eleganz war da und auch die Bewegungen waren so elegant. Also, sie haben es gefunden. Ja, ich würde sagen, es war eine Eleganz war da.
Fabelhaft schön. Also wie sie sich bewegte und alles unendlich. So was Schönes habe ich, glaube ich, nie wieder gesehen. Weil es auch gleichzeitig so weiblich und so eine natürliche Schönheit war. Nicht so eine Hollywood, you know, fabelhaft.
Soweit die Zeitzeugen, die sich an die Schauspielerin Eleonora von Mendelssohn erinnern. Und hier Erinnerungen an ihren Bruder, an Francesco von Mendelssohn.
Er war ja sehr begabt. Sehr, sehr, sehr begabt.
extrem begabt, aber eben auch extrem schwierig.
Er war eben sehr exzentrisch, ja.
Sehr exzentrisch.
Er war aber eben ganz richtig ehrlich exzentrisch. Er hat das nicht gespielt. Das heißt, er war eigentlich ziemlich verrückt.
Und charmant und reizend wirklich, aber gar nicht mehr zurechnungsfähig wirklich.
Ja, das war dann das bittere Ende von Francesco von Mendelssohn, der sich am Alkohol unter anderem zu Tode getrunken hat. Aber wir gehen der Reihe nach. Natürlich, Thomas Blubacher, zitieren Sie auch in Ihrem Buch viele Stimmen und Dokumente zu den Geschwistern von Mendelssohn. Und natürlich stehen die beiden im Zentrum. Aber dieses Buch ist eigentlich ein Buch über eine ganze Epoche. Es liest sich übrigens spannend geschrieben wie ein Who is Who der deutschen Kultur vor dem Zweiten Weltkrieg. Das Schicksal der Geschwister von Mendelssohn verknüpft sich nicht nur mit der Welt des Theaters und der Literatur, sondern auch mit der Musik und bis hin zu Albert Einstein, der sich ja bekanntlich auch an der Geige hervortat und mit dem Francesco von Mendelssohn zusammen musiziert hat. Und selbstredend wirkt auch der ganze politische Hintergrund jener Zeit auf die jüdische Familie ein. Um uns das mal ein bisschen vorzustellen, Thomas Blubacher, wie muss man sich dieses Berlin der 20er Jahre, dieses wilde Berlin eigentlich vorstellen, kulturell, aber auch in Sachen Theater?
Na, natürlich waren die berühmten goldenen 20er Jahre nicht für alle golden, aber für die Mendelssohns waren sie es sehr wohl. Die waren jung, schön, reich und lebten in der aufregendsten Stadt der Welt in Berlin und haben durch ihre Eltern schon im Elternhaus wirklich alle kennengelernt, die Rang und Namen hatten. Als Kinder, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes spielend, sind sie dem Kaiser begegnet. Später hat Rathenau zu den Freunden der Familie gehört. Max Reinhardt, Gerhard Hauptmann, Albert Einstein, Max Planck, alle haben sie im Elternhaus verkehrt. Und alle waren auch, soweit sie dann noch lebten, später Freunde der Geschwister, die die Geselligkeit und die Salons, die sie im Elternhaus kennengelernt hatten, auch weiter fortsetzten. Und natürlich war diese Zeit eine Zeit des Experiments, eine Zeit, wo vieles möglich war, natürlich unter gewissen finanziellen Einschränkungen, weil gerade die Theater auch Ende der 20er Jahre wirklich schon in eine wirtschaftliche Krise kommen und es nicht nur um Hochkultur geht, sondern auch um Amüsement und volle Kassen, die dadurch man sich verspricht. Aber es war eben ganz, ganz vieles möglich in der Kunst, in der Kultur, aber auch im privaten Leben. Berlin der 20er Jahre ist natürlich auch ein Tummelfeld für erotische Experimente, Geschlechtergrenzen verschwimmen, das Kokettieren mit Bisexualität wird nahezu zum Ideal erhoben für viele und überall sind die Geschwister Mendelssohn eigentlich in vorderster Reihe dabei.
Jetzt muss man sich vorstellen, eben die Geschwister von Mendelssohn, die sind, Sie haben es gesagt, 1900 und 1901 geboren. Sie wachsen unter sehr wohlhabenden Umständen in einer riesigen Villa im Grunewald auf. Damals erweiterte sich Berlin in diese Richtung. Francesco wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters steigen. Mit Bankgeschäften wollte er nichts zu tun haben. Klar, dass man in dem Umfeld auch zu Kultur neigte, aber woher kommt jetzt eigentlich dieser wahnsinnige Wunsch von Eleonora von Mendelssohn, Schauspielerin zu werden? Und Francesco, der eigentlich ein begabter Cellist war, durchaus anerkannt in seinen Fähigkeiten, dass der aber eigentlich nicht Cellist sein wollte, sondern Theaterregisseur, was ihm dann auch nur bedingt gelungen ist.
Vielleicht am einfachsten zu erklären ist, warum Francesco Cellist werden wollte. Sein Vater Robert war nämlich wahrscheinlich ein weitaus leidenschaftlicher Hobby-Cellist, als er denn Bankier war. Joseph Joachim, der ganz berühmte Violinvirtuose, Freund von Brahms, war ein enger Freund der Familie. Also der wächst nun wirklich auf in einem Haushalt, der wirklich von Kammermusik, insbesondere von Streichquartetten geprägt ist und erhält schon als kleines Kind bei renommierten Cellisten Unterricht, später sogar beim berühmten Pablo Casals. Dass die Eleonora Schauspielerin werden will, mag zum einen mit Eleonora Duse, der Patentante, zu tun haben. Andererseits hat die Eleonora schon als etwa 14-, 15-, 16-jähriges Mädchen im Haus der Eltern Max Reinhardt kennengelernt, den damals sicher bedeutendsten Regisseur seiner Zeit. Und wie das in ihrem Leben noch so oft passiert, ist sie in leidenschaftlicher Liebe zu dem unerreichbaren und ja wesentlich älteren Reinhardt entflammt und der Wunsch, ans Theater zu gehen, mag vielleicht auch damit zu tun gehabt haben.
Das Theater war natürlich in jener Zeit auch etwas ganz anderes als heute wahrscheinlich. Es war der Tummelplatz auch der extravaganten Menschen, der neuen Moden auf der Bühne und so weiter. Und das Theater hatte wahrscheinlich einen viel höheren Stellenwert, als es heute bei uns hat. Jetzt gibt es aber auch eine interessante musikalische Begegnung im Hause von Mendelssohn. Da taucht nämlich ein Schweizer Pianist auf namens Edwin Fischer, 1886 in Basel geboren, der doch eine große Rolle spielt bei den Geschwistern.
Edwin Fischer, zu seiner Zeit einer der bedeutendsten Pianisten. Er war der Lieblingspianist später von Wilhelm Furtwängler unter anderem und auch heute noch unvergessen durch Schallplattenaufnahmen, die immer noch erhältlich sind und verkauft werden. Edwin Fischer war vielleicht der erste in einer Reihe von Liebhabern und Ehemännern, die sich Eleonora gesucht haben, die alle wesentlich älter waren und eine Art Vaterersatz wohl für sie dargestellt haben. Als Eleonora den Edwin Fischer, eben ihren ersten Ehemann, heiratet, ist sie gerade mal 19 Jahre alt. Der Vater ist seit 2 Jahren tot und vielleicht ist es auch ganz interessant zu erzählen, wie das zu dieser Heirat kommt. Der Edwin Fischer konzertierte im Hause Mendelssohn, wie damals alle berühmten Musiker ihrer Zeit, bis hin zum Wunderkind Yehudi Menuhin waren die also wirklich alle zu Gast und haben da im privaten Rahmen konzertiert. So kannte man eben auch Edwin Fischer. Irgendwann einmal war er eingeladen zu einem Brunch, fand Eleonora, hätte etwas eigenartig auf ihn reagiert, geht mit einem bisschen mulmigen Gefühl nach Hause. Nachts um 11 klingelt das Telefon, Eleonoras Bruder Francesco ist am Apparat, der Edwin Fischer möge sofort in die Mendelssohn-Villa kommen. Als er da eintrifft, ist Francesco relativ aufgelöst, weil Eleonora sitzt, nur mit einem Pelzmantel bekleidet und mit gelöstem Haar, in ihrem Zimmer, hat sich eingeschlossen, hat einen geladenen Revolver an der Schläfe und erklärt dem überraschten Fischer, entweder er heirate sie oder sie nehme sich das Leben. Und ja, erstaunlicherweise findet dann Fischer, er heiratet sie und die beiden schlittern in eine relativ katastrophale Beziehung.
Es gibt noch einen anderen interessanten Schweiz-Bezug, der auch mit Basel zu tun hat, nämlich befreundet mit den Mendelssohns war eine Familie Bernoulli an der Holbeinstraße 69 in Basel, ein Kunsthistoriker und seine Frau. Wie haben sich die dann kennengelernt? Weil die standen dann ein Leben lang den Mendelssohns auch immer wieder bei.
Die Bernoullis waren sicher die engsten Freunde der Mendelssohns. Die Alice Bernoulli, eine geborene Meisel aus Warschau stammend, hat die Eleonora wohl schon 1918 auf Hiddensee kennengelernt. Da kannte sie den Christoph Bernoulli noch gar nicht. Und dieser Christoph Bernoulli, später vor allem als Kunsthändler und Innenarchitekt tätig, der ist in Berlin eigentlich durch eine ganz lustige Geschichte in Berührung mit diesen Kreisen gekommen, zu denen eben auch die Mendelssohns gehört haben. Der hat nämlich kurz vor seiner Doktorarbeit in einem Schweizer Zug den Gerhard Hauptmann kennengelernt. Die kamen ins Gespräch. Der Hauptmann sagte so, naja, wenn Sie fertig sind mit der Universität, schreiben Sie mir doch ein paar Zeilen. Das tat der Christoph Bernoulli und daraufhin lud ihn der Gerhard Hauptmann nach Berlin ins Adlon ein für einige Tage. Und so kam Christoph Bernoulli in Berlin in Berührung mit allen möglichen Menschen und wohl auch bald mit Francesco von Mendelssohn. Wann genau die sich kennenlernten, kann man nicht sagen, aber seit mindestens 1921 war das eine enge Freundschaft. Also noch Jahre vor der Eheschließung mit Alice, die aber wiederum Eleonora schon kannte.
Und über den Nachlass Bernoulli haben Sie ja auch viele Informationen gefunden, vor allem auch Fotos, die Ihr Buch nun bebildern. Sie haben eine unglaubliche Recherche gemacht, unheimlich viele Stellen, die Sie zitieren aus Briefen, aus anderen Schriften und eben diese Fotos, die es sonst nirgends gegeben hat bis jetzt. Wie ist diese Arbeit vonstatten gegangen, das Schicksal dieser beiden Figuren nachzuzeichnen?
Eigentlich steht auch da der Name Bernoulli relativ am Anfang. Das heißt, ganz ursprünglich wollte ich eigentlich für ein Buch über Gustav Gründgens zum 100. Geburtstag nur eine Fußnote mit den Lebensdaten von Francesco. Und dann ganz erstaunt festzustellen, in keinem Lexikon ist das zu finden, keiner weiß etwas.
Also die beiden waren ja auch befreundet, Gründgens und Francesco.
Auch der gehörte zur Clique, ja. Die waren alle miteinander befreundet. Und ich schrieb dann ans Mendelssohn-Archiv der Staatsbibliothek Berlin, ob die Informationen haben über Francesco. Ja, es gäbe eine dünne Mappe mit ein paar Briefen. Und ich bin nach Berlin gefahren, da stand außen auf dieser Mappe Francesco von Mendelssohn 1901 bis 1980. Und das Erste, was mir entgegenflatterte, war ein Schreiben von eben Christoph Bernoulli an einen New Yorker Rechtsanwalt. Er sei erschüttert über Francescos Tod. Er möchte ein Buch über Francesco schreiben, das sei ein ganz spannendes Leben. Die Neue Zürcher Zeitung hätte schon die Vorabdruckrechte angekauft und er möge doch den schriftlichen Nachlass leihweise ihm schicken. Datiert 1972, außen stand drauf 1980 gestorben, also kein Mensch hat da je reingeschaut. Und das hat mich dann sehr neugierig gemacht und habe dann versucht, mehr Informationen zu bekommen. Und damals sehr hilfreich war, es gab noch den Aufbau, die deutschsprachige New Yorker Emigrantenzeitung. Die haben ein Artikelchen veröffentlicht und daraufhin haben sich tatsächlich bei mir Menschen gemeldet, die Francesco noch kannten oder deren Eltern dank Francescos finanzieller Hilfe emigrieren konnten. Und dann ist es wie so eine Lawine. Wenn man jemand kennt, fällt dem noch jemand anders ein und der hat noch einen Cousin und der hat dort noch 5 Briefe auf dem Dachboden. Und so hat sich das alles zusammengepuzzelt über 8 Jahre, 9 Jahre.
Eine immense Arbeit. Eleonora und Francesco von Mendelssohn, eben, sie waren Glückskinder, sie hatten auch all die Schattenseiten. Es gab Suizidversuche, dann Suizide später, es gab Morphium, es gab sogenannte hysterische Anfälle, was immer das so im Detail bedeutet. Das war irgendwie an der Tagesordnung. Trotzdem die große Liebe zur Kunst. Jetzt, wie kann man eigentlich mal zunächst Eleonora von Mendelssohn als Schauspielerin einschätzen? Sie hat mit ganz berühmten Leuten gespielt, aber das Echo war doch immer zwiespältig.
Ja, wobei da die Nachwelt auch ein bisschen ein Klischee überliefert hat, was nicht ganz richtig ist. Heute, wenn man Menschen fragt, auch Zeitzeugen fragt, bleibt eigentlich übrig. Sie sei unendlich schön gewesen und unendlich elegant. Wir haben es ja gehört in diesem kurzen Ausschnitt, aber keine bedeutende Schauspielerin. Mhm. Wenn man die zeitgenössischen Kritiken liest, dann gibt's da schon auch harsche Verrisse, die übrigens zum Teil gar nicht frei von antisemitischen Tönen sind. Also man muss da auch ganz aufmerksam sein, wer da warum, wen, wie kritisiert.
Und zum Teil auch das gute Haus erwähnen. Die ist nur auf der Bühne, weil sie eine von Mendelssohn ist.
Ja, ja, natürlich. Da heißt es irgendwo, man solle sie nicht im Feuilleton, sondern lieber im Börsenteil der Zeitung besprechen und solche diffamierenden Dinge. Letztlich muss man aber sagen, die Eleonora hat an vielen großen Bühnen in Wien, in Berlin, in Düsseldorf, in München ganz, ganz wesentliche Rollen gespielt unter ersten Regisseuren wie Jessner oder Reinhardt oder Fehling und hat nicht nur Verrisse, sondern eben auch von ganz bedeutenden Kritikern wie zum Beispiel Alfred Kerr nahezu Lobeshymnen geerntet. Also sie muss in ihrer Zeit vielleicht nicht eine Schauspielerin im Rang einer Elisabeth Bergner gewesen sein, aber ich sag jetzt mal in zweiter Reihe doch ganz, ganz oben.
Und Francesco, also erstens mal Musiker, er hat dann später im amerikanischen Exil ja auch wieder als Musiker gespielt. Seine Liebe zum Theater hat aber Folgendes zutage gebracht. Er hat Pirandello entdeckt und übersetzt. Er hat bei Horvath Geburtshilfe geleistet, den Dramatiker, den wir heute so unglaublich schätzen. 1931 ist die Uraufführung von der italienischen Nacht von Horvath am Theater am Schiffbauerdamm in Berlin, was damals natürlich noch nicht die Brechtbühne war, sondern ein Privattheater, das auf Umsatz spielen musste. Und wenn man jetzt in den gängigen Nachschlagewerken nachliest, heißt es dort, die Uraufführungsregie besorgte ein gewisser Ernst Josef Aufricht, das war der Theaterdirektor. Sie sagen aber, nein, das war Francesco von Mendelssohn.
Ja, das spricht jetzt gegen diese Nachschlagewerke. Es war Francesco von Mendelssohn, der dann auch Kasimir und Caroline von Horvath uraufgeführt hat, der Erstaufführungen auch von, sag jetzt mal, Unterhaltungsstücken von Noel Coward oder sowas besorgt hat, der aber auch, das darf man nicht vergessen, 1933 noch vor der nationalsozialistischen Machtergreifung in die USA gereist, um dort die erste Drei-Groschen-Oper am Broadway zu inszenieren, der später in Paris die Drei-Groschen-Oper auf Französisch gemacht hat, übrigens mit der berühmten Yvette Guilbert als Madame Peachum, der also durchaus auch Theaterinszenierungen von Bedeutung gemacht hat, aber wahrscheinlich kein wahnsinnig begnadeter Regisseur war. Eigenartigerweise, obwohl ein hochmusikalischer Mensch und als Cellist wirklich mit internationalem Renommee, fehlt ihm irgendwie der Sinn für Timing, für Tempo, für Rhythmus. Und die Kritiken lesen sich eigentlich immer gleich. Die Schauspieler seien trotz Francesco ganz gut gewesen.
1933, das Stichwort. Natürlich zeichnet sich schon vorher ab, dass da was schief geht in Deutschland. Ich glaube, die Mendelssohns haben das relativ bald gemerkt. Sie waren natürlich in einer relativ bevorzugten Lage, weil das Geld keine so große Rolle spielte. Auf jeden Fall kam es zum Exil. Sie gingen nach Amerika und konnten erstaunlicherweise dort relativ schnell anknüpfen, was ja nicht an allen Emigranten gelungen ist.
Nee, aber sie hatten natürlich beste Voraussetzungen. Zum einen sind sie wirklich als Kinder nahezu viersprachig aufgewachsen, durch die Mutter Italienisch, durch den Vater Deutsch, die Großmutter väterlicherseits war aber wiederum Französin und natürlich hat man in Englisch gelernt, sind sehr früh ja auf internationalem Parkett aufgetreten. Und als sie nach Amerika emigriert sind, sind sie das natürlich nicht nur mit einer ganzen Waggonladung voll kostbarer Möbel und Antiquitäten und noch einem vollen Portemonnaie, sondern natürlich auch mit Kontakten drüben in die Kulturszene und auch zu wichtigen Amerikanern. Also die sind da nicht angekommen, ohne irgendwelche Beziehungen zu haben, sondern sie haben dort in Amerika sofort Menschen wieder getroffen, die 3, 4, 5, 6, 7 Jahre zuvor Gast in Eleonoras Schloss in Österreich oder in der Mendelssohn-Villa in Grunewald gewesen waren.
Eines der gigantischsten Unternehmen, wo Francesco von Mendelssohn beteiligt war, war ja dann Reinhards riesige, man müsste fast sagen Musical, Oper über die jüdische Geschichte, The Eternal Way.
Nein, Eternal Road.
The Eternal Road, Entschuldigung, hieß das, ja. Ein unglaubliches Produkt an Aufwand, das aber trotzdem kein Geld einbrachte.
Naja, weil jede Vorstellung einfach, auch wenn sie ausverkauft war, höhere Betriebskosten hatte, als die Abendkasse einnehmen konnte. Und wahrscheinlich das Prägnanteste hat der Leon Feuchtwanger gesagt, der schimpfte nämlich ein bisschen despektierlich, das Ganze sei ein jüdisch-amerikanisches Oberammergau.
Klingt übel. Aber es war wahrscheinlich ein Versuch auch für Max Reinhardt, mit diesen neuen, jetzt amerikanischen Kulturmitteln etwas zu vermitteln, nämlich wie bedroht wahrscheinlich das Judentum in Europa war.
Ja, und umgekehrt knüpft Reinhardt natürlich an seine großen Erfolge an, weil in Amerika berühmt wurde er eigentlich 2,5 Jahrzehnte vorher durch eine Riesenpantomime, genannt das Mirakel, die auch schon so ein Massenspektakel war. Also den Namen drüben hatte er sich eigentlich durch Massenchoreografie, Massenregie gemacht. Und das war nun der Versuch, zum einen eben die Geschichte des jüdischen Volkes zu thematisieren, zum anderen aber eben auch inszenatorisch an solche Dinge anzuknüpfen.
Die Geschwister von Mendelssohn haben auch einigen Leuten immer wieder geholfen. Sie hatten ja auch zeitweilig noch Geld. Nachher ging es dann auch mit dem Geld ein bisschen bergab. Und interessant an ihrem Buch finde ich auch, dass sie das immer mitnehmen, nämlich die Bedrohung, die in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, die letzten Endes für die ganze Welt, für ganz Europa ausging, von Hitler. Und da lesen sich dann auch so interessante Details, wie das, mir war das gar nicht bewusst gewesen, dass schon 1899 jemand die Endlösung vorgeschlagen hat in Deutschland.
Ja, natürlich, Antisemitismus tritt ja nicht 1933 abrupt auf. Umgekehrt darf man auch nicht vergessen, dass das, was uns heute so klar zu sein scheint, in welchem Ausmaß diese Bedrohung stattfindet, vielen damals aber dann doch auch nicht so klar war. Das heißt zum Beispiel Elisabeth Bergner, die nun 1932 schon am Staatstheater in Berlin hören muss.
1933 gab es ja eine Erklärung im Preußischen Landtag, dass man nur noch deutschstämmige Bühnenkünstler beschäftigt.
Ja, weil die NSDAP hatte also da schon die Mehrheit dann in Koalition. Die Bergner gastiert in einem Gerhard Hauptmann-Stück. Das Stück ist ein Riesenerfolg. Und dann will man das um 4 Vorstellungen noch verlängern. Und da teilt der Frau Bergner die Theaterleitung mit, sie solle doch in einem jüdischen Theater spielen. Das komme im Staatstheater nicht in Frage. Das ist 32. Aha. Und die emigriert 32 schon nach London. Umgekehrt schreibt sie natürlich Ende 33 irgendwelchen Freunden in Wien, was tut ihr? Ihr wartet doch auch noch ab. Das wird ja bald anders. Sie wartet auch. Oder das vielleicht noch bessere Beispiel, Fritz Kortner, der nun auch mit Eleonora in vielen Stücken aufgetreten war und nach dem Krieg ja sicher einer der bedeutendsten Regisseure auch wird im deutschsprachigen Raum, Vorbild für Peter Zadek wie für Peter Stein, also dessen Einfluss unglaublich ist bis heute. Kortner emigriert schon im Frühjahr 32 nach Ascona.
Er war ja auch Jude, ja.
In die Schweiz, weil ständig antisemitischen Angriffen ausgesetzt und wirklich, auf den hatten die sich ganz besonders eingeschossen. Der kehrt aber Ende 32 nach Berlin zurück, weil er denkt, das ebbt jetzt alles ab und es geht bald vorbei. Also die Lage damals einzuschätzen war nicht so einfach, wie das heute retrospektiv der Fall ist.
Es gibt ja auch Phasen in diesem Leben, die ganz lustig sind. Also Eleonora und ihr zweiter oder dritter Ehemann, die besitzen dann auch ein Schlösschen am Attersee und da im Sommer trifft man sich. Max Reinhardt hat ein Schloss in der Nähe und man trifft sich da zu Riesengelagen, Freundschaften und so weiter. Wir können da gar nicht ins Detail vorgehen, das liest sich alles sehr, sehr spannend. Dann kommt aber der große Absturz. Also Eleonora in den USA im Exil schafft es irgendwie nicht mehr. Francesco trinkt, das Problem wird immer größer, er wird am Schluss wirklich unzurechnungsfähig und lebt noch relativ viele Jahre unter Obhut einer Amme, müsste man fast sagen, in einer Privatwohnung, bis es Schluss ist. Eleonora bringt sich schließlich um, in den Anfangs 50er Jahren, glaube ich. Ist das der Lauf der Weltgeschichte, die die beiden nicht mehr ertragen haben? Sind sie eben doch verwöhnte Kinder aus reichem Haus? Waren sie letzten Endes doch nicht dorthin gekommen, wo sie sich künstlerisch eigentlich hingeträumt haben? Wahrscheinlich ganz viele Faktoren.
Ich glaube, es ist all das zusammen. Es ist natürlich ein typisches Beispiel für diese Lost Generation, wie man sie immer nennt, die tatsächlich mit den Zeitumbrüchen nicht zurande kam. Es ist aber natürlich auch die Geschichte eines Geschwisterpaares, das vielleicht zu viele Möglichkeiten hatte am Anfang des Lebens und zu viele Talente und denen alle Türen offen standen und die dann natürlich wirklich erleben müssen, dass ohne Geld und mit zunehmendem Alter all das schwieriger wird. Und Eleonora war natürlich schon in jungen Jahren morphiumsüchtig. Das hatte man ihr eigentlich wegen eines Nierenleidens verschrieben und leider Gottes eben hat sie dann darunter ihr Leben lang letztlich gelitten. Und dass Francesco derart dem Alkohol zuneigt, dass das zu Schlägereien führt, zu Verhaftungen, zu Aufenthalten in der Psychiatrie, das ist natürlich ja ein Fall ins Bodenlose, der schwer zu erklären, aber ich glaube zu verstehen ist, wenn man dieses Leben verfolgt.
Und das zeigt Ihr Buch dann auch in vielen Ausschnitten wirklich sehr anschaulich. Und wir möchten doch noch, bevor wir diese Sendung abschließen, zwei Dokumente hier zitieren. Das eine ist die Begegnung von Francesco von Mendelssohn mit Arturo Toscanini, der ja auch ein- und ausging, und was die Musik für ihn bedeutet hat und was Toscaninis Musik für ihn bedeutet hat, das hört man am besten an dieser Briefstelle.
Wenn er dirigiert oder wenn man mit ihm ist, vergisst man alles. Er ist die Vollendung. Er ist alles. Man glaubt wieder an die Schöpfung, an den Begriff Mensch. Ich verzeihe dem lieben Gott, dass er Hitler schuf, wenn das möglich ist, wenn es einmal auf dieser Erde die Vollkommenheit gibt. Und mit einem Schlag ist die Welt schön.
Das mag jetzt für uns ein bisschen pathetisch klingen, gerade auch die Stelle mit Hitler, aber doch sehr typisch, glaube ich, für Francesco von Mendelssohn.
Ja, aber noch typischer war, dass seine Schwester Eleonora, die eine Zeit lang die Geliebte von Toscanini war, ihm dann tatsächlich eine Orchesterstelle in Toscaninis New Yorker Orchester verschafft hat. Und zur ersten Probe erscheint Francesco aber trotz dieser Euphorie sturzbetrunken. Und natürlich nimmt Toscanini von einer Anstellung Abstand und letztlich landet Francesco in dritter Reihe der Cellisten in einem Provinzorchester im texanischen San Antonio. Also was ihm fehlt, ist dann bei aller Euphorie dann doch die Disziplin.
Und auch aus San Antonio hat er uns einen Brief hinterlassen, den ich jetzt zum Abschluss noch einspielen möchte. Da sieht man, wie schwierig das war, sich zurechtzufinden.
Es ist warm. Alles ist grün. Das Licht ist klar. Es riecht gut. C'est tout. Der Rest ist Arbeit, Üben, alleine essen, dreimal täglich, alleine schlafen. Viele Stunden nachts und manchmal auch nachmittags. Ein Fläschchen Bier vor dem, noch nicht einen. Keinen Wein. Ich war noch nicht ein einziges Mal auch nur erheitert, seit ich hier bin. Du wirst das alles prächtig finden. Ich finde es mordsöde, aber don't worry. Ich halte es durch, bleibe pünktlich, sauber, fleißig, artig und zuverlässig. Der Dirigent Max Reiter ist angenehm, anständig und zivilisiert. Die Orchestermusiker bis auf ein französisches Cellisten-Ehepaar unbeschreiblich langweilig und reizlos. Wundere dich also nicht, wenn ich aus Stumpfsinn normal werde, oder mir einen Bart wachsen lasse.
Ja, es hat dann nicht funktioniert, wie wir wissen. Francesco von Mendelssohn nahm auch ein tragisches Ende. So viel heute in Reflexe zur Geschichte von Francesco von Mendelssohn, von seiner Schwester Eleonora von Mendelssohn. Thomas Blutbacher, Sie haben Ihre Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte dieser beiden sehr exzentrischen, aber auch spannenden Figuren aus dem frühen 20. Jahrhundert nachgezeichnet mit vielen Dokumenten. Ich wünsche Ihrem Buch viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Kommen ins Studio.
Danke Ihnen, Herr Bowie.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt »Gibt es etwas Schöneres als die Sehnsucht? Die Geschwister Eleonora und Francesco von Mendelssohn«. Erschienen ist es im Henschel Verlag. Morgen in Reflexe lädt sie Hardy Ruess zu einem Gespräch mit Franz Hohler ein über Franz Hohlers neuen Geschichtenband »Das Ende eines ganz normalen Tages«.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.